Guten Morgen, Herr Götze.
Einen schönen guten Morgen.
Sie sind ja nicht das erste Mal bei Radio Frei, schon häufiger im Interview, aber heute das erste Mal als gewählter Dezernent, aber noch nicht im Amt. Ist es ein erhebendes Gefühl, eine komische Sache, dass Sie jetzt beigeordneter Dezernent sind, Minister eines Stadtkabinetts? Ist das komisch für Sie?
Also natürlich muss ich das erstmal realisieren. Ja. Es ist nicht so, dass man das einfach abtut und sagt, jetzt mache ich ab 1.12. dann halt Beigeordneter. Es ist schon was. Ja. Man wird gewählt, von der Mehrheit des Stadtrates getragen und das freut mich. Ja. Auf der anderen Seite hat man da natürlich dann auch habe ich dann natürlich einen anderen Druck ab 1.12. Mhm. Mit dem muss ich auch klarkommen.
Ja. Das ist ja was Komisches, weil es ist auf der einen Seite sind Sie politischer Wahlbeamter, es ist ein Beamter, es ist ein Verwaltungsjob, aber Sie haben natürlich auch, wenn ich das richtig verstehe, politischen Gestaltungsspielraum, weil Sie ja auch politisch gewählt sind von den Abgeordneten, von den Stadträten. Sind Sie eher Verwalter oder eher Politiker oder ist es eine Mischung?
Also nach der Thüringer Kommunalordnung liegt der Schwerpunkt mehr auf der Verwaltung. Ich bin ja jetzt schon Beamter, ja. Gebe dieses Berufsbeamtentum dann auf. Jetzt liegt der Schwerpunkt dann auch mit auf dem politischen Teil. Und es ist eine mittelbar demokratisch legitimierte Tätigkeit.
Mittelbar demokratisch legitimierte Tätigkeit.
Ja.
Nicht unmittelbar, weil das Volk, also die Erfurterinnen und Erfurter sie nicht gewählt haben, sondern nur indirekt, weil sie ja die Stadträte gewählt haben und die haben sie gewählt.
Genau.
Ah ja, das muss man immer noch mal sagen vom Verständnis, weil das nicht allen klar ist. Es ist ja so, dass im Land und im Bund natürlich dann die Regierungschefinnen in dem Fall dann die Minister bestimmen. Aber hier machen es die Stadträte und das ist ja nicht so einfach. Das war ja auch der Weg dahin, zu dieser Einigung, zu dieser rot-rot-grünen Einigung, war ja nicht so einfach. Da geht es auch um Parteipolitik, aber auch um fachliche Sachen. Tut dem das wirklich gut, diese parteipolitischen Geschichten, dass dann also doch eine Rolle spielt, wer im rot-rot-grünen Bündnis ist, oder ist das eine ganz normale Geschichte?
Also es ist nicht verkehrt und tut der Sache auch gut. Ja, also eine politische Meinungsäußerung, die passiert ja nicht durch Befehl und Gehorsam. Ja. Das ist immer ein Diskussionsprozess, der stattfindet, wo sich Mehrheiten finden müssen. Und diese Mehrheiten, die wissen auch die nächsten 6 Jahre, muss das, was sie jetzt auf den Weg gebracht haben, dann tragen. Und da wird das Personal natürlich auch unter diesem Aspekt mit ausgesucht.
Verdammt, jetzt bin ich schon wieder in die politische Richtung. Das wollte ich ja noch vermeiden und wollte sie noch ein bisschen schonen, wollte eigentlich mal ein bisschen plaudern. Über Dresden zum Beispiel, der Dialekt ist weg. Den mussten sie sich abtrainieren oder mussten sie den unterdrücken, als sie zur See gefahren sind, als sie war ja nicht nur Fischköppe, sind ja viele, also aus dem flachen Land zur See gefahren, aber da war der Dresdner Dialekt nicht so hilfreich und da musste der ganz schnell weg.
Naja, es gibt ja ganz unterschiedliche Auffassungen zu dem sächsischen Dialekt, ja.
Ich finde den schön, gerade in Dresden, der ist doch herrlich.
Ich finde den auch nett, na klar. Sehen aber nicht alle so, logischerweise. Also ich bin erstmal viel zu lange weg jetzt aus Dresden und das schleift sich ab, wie das bei jedem der Fall ist. Man passt sich an die neuen Dialekte, an die neue Umgebung an und es ist richtig, ich bin also nach der 10. Klasse aus Dresden weggegangen, bin dann zur See gefahren, 2 Jahre gelernt als Matrose für Handelsschifffahrt, dann noch bis 1990, 91 auf den Weltmeeren unterwegs gewesen und das war eine sehr schöne Zeit.
Da sind Sie ein Typ mit Fernweh, der weg wollte, der sozusagen das Eingesperrtsein in der DDR, ich weiß nicht, ob Sie das so empfunden haben, dann da raus wollte und als Matrose bei der Handelsschifffahrt bis 91 von 86, eine lange Zeit. War das Fernweh oder was hat Sie auf die Meere getrieben und in die weite Welt?
Also ich glaube, der übergroße Teil in der DDR hatte Fernweh und ich gehöre da auch dazu. Das ist was ganz Natürliches, ja. Dass die Welt nicht in der Tschechoslowakei, Bulgarien und Rumänien zu Ende ist, das sieht man auf der Landkarte und da möchte man natürlich mehr sehen. Und also ich hatte einfach das Glück, dass ich nach der 10. Klasse dieses Land verlassen durfte und auch wieder zurückkommen konnte.
War das bei Ihnen politisch motiviert, dass Sie sagen, ich will mal sehen, ich will in die Freiheit oder was hat Sie da getrieben? Was war das, wovon war Ihr Fernweh, Ihres Rauswollen motiviert?
Also da muss man sehen, dass das in der DDR die Berufswahl natürlich anders lief. Ja. Man wurde bei Zeiten gefragt, liebe Kinder, was wollt ihr denn werden? Ja. Und ich gehörte zu denen, die dann in der 7. Klasse, ging es glaube ich los, die Hand gehoben haben und gesagt haben, ich will zur See fahren.
In der 7. Klasse war das für Sie schon klar als Wunsch?
Ja, natürlich. Also jetzt nicht als realisierbarer Wunsch, aber man hat da alles Mögliche gesagt. Fernfahrer, Seemann, Lehrer war glaube ich auch mit dabei. Ja, und dann hat sich das günstigerweise ergeben. Die Deutsche Seereederei, damals noch Deutschfracht Seereederei, die hatten verschiedene Büros, glaube ich, in den Bezirksstädten. Ich weiß nicht genau, wie das verteilt war. Und ja, dann wurde das einfach dahin hingeschickt, vermutlich diese Bewerbung, und dann wurden Gespräche geführt und ja, dann hatte ich meine Zusage, dass ich das lernen darf.
Nach der 10. sind Sie dann raus, haben gleich sofort Matrose gelernt, oder wie hieß das richtig?
Das ist Vollmatrose für Handelsschifffahrt.
Vollmatrose, gibt's so Halbmatrosen?
Naja, es gibt die, wie hießen die denn? Bootsleute, die den Beruf nicht direkt gelernt haben, so die Quereinsteiger, irgendwie Maschinisten oder andere technische Berufe, die dann, oder als Decksleute, so ist es glaube ich richtig, als Quereinsteiger dort zur See gefahren sind und dann auch den Berufsabschluss gemacht haben.
Würden Sie sagen, dass das Ihren Horizont erweitert hat, dass Sie das auch politisch geprägt hat, so die das zur See fahren, das Draußensein schon zu DDR-Zeiten auch was anderes zu sehen?
Also wenn man jede Prägung ist irgendwie politisch, ja, natürlich prägt es sehr. Also gerade wenn man sich das vor Augen hält, also mit 17, 18 Jahren, ja, da ist man noch nicht fertig als Mensch. Wenn man schon in so einer Umgebung, das ist ja wirklich spannend, ja, mit einem Schiff nach Asien fahren kann, das ist fantastisch.
Was war die erste große Station?
Also die aus DDR-Sicht, die erste große Station war schon Schweden, ja. Und dann ging's weiter nach Singapur, China. Und das war schon richtig weit.
Hat das den kleinen Udo umgehauen, die ersten Eindrücke?
Also wenn man aus der DDR rausgekommen ist, dann hat er natürlich schon mal Hamburg umgehauen. Ja, das war ja eine völlig andere Welt. Da hat einen Holland umgehauen, Antwerpen hat einen umgehauen. Ja, das ist Amsterdam. Auch der Umgang der Leute, diese Lockerheit, die man aus dieser kleinen, engen DDR ja so nicht kannte.
Gab es irgendwann einen Punkt, wo Sie in einer Stadt oder an irgendeinem Ort standen, wo Sie sagten, ich gehe nicht zurück, das ist so cool, hier möchte ich bleiben und ich lasse alles hinter mir. Gab es da Millisekunden, Sekunden, Minuten oder Tage, wo Sie tatsächlich überlebt haben, das Schiff nicht wieder zu betreten?
Naja, das ist in der DDR so ein recht perverses System gewesen. Ja. Also wenn man diesen Entschluss gefasst und umgesetzt hat, dann hieß das, also wir durften nur zu zweit an Land gehen, ja, dass der andere dann automatisch mit einem Berufsverbot belegt worden wäre.
Ach, der andere, der zugelassen hat?
Der konnte ja nichts zulassen oder verhindern, man wäre einfach gegangen. Ja. Und der Zusammenhalt in der Mannschaft war schon ziemlich groß, sodass da eine Hemmung da war. Und ich muss sagen, also meine Bindung an Zuhause, die war schon so groß, dass zumindest in dieser Zeit, wo ich zur See gefahren bin, nicht zur Debatte stand. Da haben wir uns drüber unterhalten. Es war eine Option.
Wäre die Option gewesen? In welchem Land hätten Sie sich damals vorstellen können, zu leben oder zu bleiben? Wo hat es dann gezuckt? Wo Sie gesagt,
ja, na gut, das Naheliegendste wäre dann Hamburg gewesen.
Ach, doch, also doch schon Westdeutschland so.
Ja.
Familie hatten Sie damals noch nicht, zumindest Sie waren noch nicht verheiratet. Nein. Und so weiter. Jetzt haben Sie ja 4 Kinder.
Genau.
Das war damals noch kein Bindungsgrund, nein, aber Sie haben dann gesagt,
das kam alles erst viel später.
Das kam viel später. Sie sind bis 91 zur See gefahren, das hätten Sie ja weitermachen können. Wieso hat das denn 91 abrupt geendet? Da konnten Sie überall hinfahren, da war es dann uninteressant, oder?
Na gut, das ist ein Trugschluss, den Leuten nach der Wende hier zu sagen, sie hätten ja weitermachen können. Das wissen wir alle, dass das nicht funktioniert hat. Und die Deutsche Seereederei, also das ist eine Reederei, die zu DDR-Zeiten aufgebaut wurde und nur für dieses Land tätig war. Die waren mit 170 Schiffen unterwegs, die Technik, die war teilweise veraltet. Viel zu viel Personal an Bord. Also wenn man sich die Hapag-Lloyd angeschaut hat, die sind, glaube ich, mit einem Drittel der Schiffe gefahren und haben dort wesentlich mehr Geld eingespielt. Kurz und gut, die waren einfach nicht konkurrenzfähig. Und da habe ich dann bei Zeiten gesagt, jetzt muss ich mal was anderes machen.
Und nun hätten Sie sagen können, jetzt mache ich alles Mögliche, gehe also ins Schiffsbau oder was. Nein, Sie haben also Rechtswissenschaft, Jura studiert, meine Güte, das ist ja ein harter Bruch. Die weite Welt sehen als Vollmatrose und dann Statistik pauken und Rechtswissenschaften und das ist ja, wie kam es denn dazu?
Erstmal habe ich mein Abitur auf Abendschule nachholen müssen, bevor ich Jura studieren durfte. Ja. Und gut, es war so, wie ich zur Seefahrt gekommen bin, bin ich halt auch zum Jurastudium gekommen. Ja. Ich habe mir das Ganze angeschaut und gesagt, also Jura klingt ganz interessant. Mein Freundeskreis hat es nicht so nachvollziehen können, weil gerade in den 90er Jahren war das ja doch sehr mit dem Ruf behaftet, sehr konservativ zu sein und ging in diese Richtung. Aber ich habe sehr schnell mitbekommen, dass das doch eine unheimliche Vielfalt hat dieses Studium. Ja. Also da hat man die ganze Bandbreite des täglichen Lebens.
Also dann hätte ich gesagt, die typischen Feeling B-Hörer, wenn ich mir ihre Playlists angucke, da ist Hans-Eckard Wenzel dabei, Feeling B. Das waren also zu den 90ern nicht unbedingt diejenigen, die Jura studiert haben, aber sie haben in den 90ern Feeling B gehört und trotzdem Jura studiert. Ist kein Widerspruch.
Ich höre jetzt noch Feeling B.
Ach, wirklich?
Ja. Also ich empfinde das auch nicht als Widerspruch. Das Faszinierende an Feeling B war, dass, also als ich die Platte zu DDR-Zeiten in der Hand hielt, ja, das war schon toll, weil die Musik, die damals gemacht wurde, gut, das war so Mainstream-Rockmusik, aber dass das Punk gekommen ist, ja, in Schallplattenform, das fand ich schon überraschend und auch so gute Musik, ja. Und gerade der Ostpunk, das war ja eine ganz interessante Bewegung, auch als Gegenbewegung zu diesem DDR-System.
Also hat der Vollmatrose Udo Götze Punk gehört zur See oder später dann erst? Wann kam der Punk und wann sind sie politisiert worden?
Ich weiß gar nicht, wann die Platte rauskam, 88 oder es war kurz vor der Wende, glaube ich.
88, ne? 89.
Also das hörte ich dann natürlich, als ich nach Hause gekommen bin. Also in Singapur hat niemand Feeling B gehört, ja. Konnte ich da auch nicht kaufen. Gut, also das Politisieren, ich glaube, das ist ein Prozess. Also selbst wenn die Kids heute groß werden, ja, das ist doch nicht so. Und das würde ich auch überraschend finden. Oder wenn die, was weiß ich, mit 16, 17 sich schon ganz klar Parteien anschließen. Da braucht man Orientierung. Klar hat man seine Vorbilder. Man nimmt vieles mit, was man so während des Studiums erlebt. Und irgendwann mündet dieser Weg vielleicht in eine Parteimitgliedschaft.
Muss ja nicht, es gibt ja. Also politisieren muss ja nicht parteipolitisch sein. Ne?
Politisches Engagement.
Ja. Und was ist der jetzige Job? Was müssen Sie da tun, dass man sich das mal vorstellen kann, was Sie sozusagen jetzt machen und was Sie dann machen?
Also ich leite im Auftrag des Oberbürgermeisters den Ihnen zugeordneten Bereich. Das ist das Rechtsamt, da ist das Personalamt mit drin. Die ganzen Beauftragten, Ausländerbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte, Bürgerbeauftragter. Dann ist das Rechnungsprüfungsamt mit zugeordnet und die ganze Abteilung, die sich mit den Ratsangelegenheiten beschäftigt.
Was müssen Sie da genau machen? Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen.
Ach ja, da kommt also zum Beispiel die ganze Post für den Oberbürgermeister läuft dort durch. Dienstberatung für den Oberbürgermeister werden vorbereitet. Alles, was in den Stadtrat geht, das läuft über meinen Schreibtisch. Alles, was oder nicht alles, aber die Sachen, die im Personalamt geschehen, die im Rechtsamt geschehen, also die ganze Breite der Stadtverwaltung, die läuft dort quasi in Kleinen nochmal ab.
Das ist wie, die könnte man sagen, auf Landesebene die Staatskanzlei.
So ähnlich, ja.
Das ist sozusagen das Hauptamt, ja. Oder das ist die das Ganze im Überblick behält. Klingt aber trotzdem nach sehr viel Verwaltungsarbeit, nach sehr viel trockener Arbeit.
Ja, die Verwaltungsarbeit hat immer so den Ruf, dass sie trocken wäre, ist sie aber nicht. Also es ist eine sehr spannende Tätigkeit. Ja, das geht reicht von der einfachen Bürgerbeschwerde, ja, wo einer Anliegen vorbringt, Sondernutzung oder alles, was da so kommt, bis zu Verordnungen, die erarbeitet und umgesetzt werden in der Stadt.
Was mich ja letztens umgehauen hat, jetzt kommen wir doch wieder ins Politische, aber ich muss das mal rauslassen, da hat Frau Hettstedt für was recherchiert und ich habe eine Anfrage gestartet, nach welchen Kriterien die Ausnahmegenehmigung bei Veranstaltungen in dem Mischgebiet, also in der Innenstadt, getroffen werden. Und da hat sie mir das Prozedere erklärt, das war schon relativ kompliziert, dass es die TA Lärm gibt, also eine Bundesverordnung und so weiter und dass aber die inhaltlichen Erwägungen oder die Kriterien nach einer Kulturverordnung der DDR passieren. Das hat Sie selbst umgehauen und mich auch, dass dann sozusagen noch DDR-Verordnungen in Kraft sind, nach denen bestimmte Ämter ihr Votum abgeben. Das war für mich überraschend, dass sich das sowas auch eingeschlichen hat. Überrascht Sie das auch?
Wenig. Also wenn man sich unser bürgerliches Gesetzbuch anguckt, das hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel von 1900 irgendwas. Ja, und also unser Strafgesetzbuch, unsere Gesetze sind im Allgemeinen sehr alt und es ist auch nicht ungewöhnlich, dass DDR-Recht weiter fortgilt in kleinen Teilen.
Mhm. Natürlich geht es dann auch um inhaltliche Sachen. Wird sich denn in dem politischen Alltag, in dem politischen Klima und in dem, was auch spürbar ist für die Bürgerinnen und Bürger, tatsächlich was ändern? Oder ist es jetzt im Grunde nur eine Personalumstellung? Oder hat dieses rot-rot-grüne Bündnis tatsächlich eine andere Stadtpolitik im Auge? Oder werden Sie das fortsetzen, was zum Beispiel Dietrich Hagemann gemacht hat? Wird das im Grunde weiterlaufen, was die Vorgänger getan haben? Und die Bürgerinnen und Bürger werden davon wenig mitbekommen, wer da nun jetzt für was Dezernent ist?
Also ich denke schon, dass das von diesem rot-rot-grünen Bündnis ein Signal ausgeht. Ja. Und natürlich werde ich nicht das fortsetzen, was mein Vorgänger gemacht hat. Da sind wir viel zu unterschiedliche Personen. Ich denke, bei den anderen muss man auch sehen, die sind ja schon Amtsinhaber und werden jetzt ihren Stil nicht groß umstellen. Ja. Also eine Frau Thierbach wird genauso weiter ihre Arbeit machen wie ein Herr Spangenberg. Ich denke aber, dass wir, also dass es einmal eine Option für die Zukunft ist, dass was hier in Erfurt angestoßen wurde, dass es auch ein tolles Signal ist, dass es in Erfurt so geklappt hat. In anderen Städten, wenn man sich das anschaut mit den Beigeordneten, sind die Wahlen ja grandios in die Hose gegangen. Und im Vordergrund steht aber ganz klar auch der fachliche Aspekt. Ja. Also hier geht es um eine gute Sacharbeit vor Ort und der fühle ich mich erstmal verpflichtet.
Das mussten Sie jetzt natürlich sagen und das ist auch richtig, das zu sagen. Trotzdem sind wir nochmal bei dem Politischen. Da gucken ja schon die Menschen genau, auch die Opposition wird jetzt gucken, was macht denn da die Frau Heuer? Na, die wollte Finanzdezernentin werden, jetzt ist sie Wirtschaftsdezernentin, was sie sich ja auch mit großer Freude und Enthusiasmus macht. Und das ist ja eine neue, erstmals, dass die Grünen einen Dezernentenposten haben. Auf sie wird man ja auch genau schauen. Sie sind ja auch der Neue. Ist das ein großer Erwartungsdruck oder sehen Sie dem gelassen entgegen?
Also ich sehe dem relativ gelassen entgegen. Sehen Sie, ich habe das Ordnungsamt geleitet, ich habe das Bürgeramt geleitet. Ich bin jetzt schon mit für das Rechtsamt verantwortlich und insofern, also bin ich mit diesen Bereichen vertraut und gehe da wirklich ganz entspannt damit um.
Ja. Und warum Sie so entspannt sind, das kann man nochmal erklären, dass Sie, was Sie getan haben in der Vergangenheit, das war ja einiges, also wir sind stehen geblieben bei Ihrem Lebenslauf, dass Sie Jura studiert haben, dann haben Sie zwischendurch Zivildienst gemacht in einem Wohnheim für geistig behinderte Erwachsene im St. Christophorus in Dresden, da waren Sie dann noch in Dresden, dann gab es das Studium, die Staatsprüfung, Staatsexamen, was da alles so kommt, Referendariat und dann waren Sie ein Jahr Rechtsanwalt. Das hat Ihnen nicht gefallen oder war das dann eine Sache, wo Sie sagten, ich habe ein anderes Jobangebot, also ein Jahr als Rechtsanwalt, wollen wir es dann ausprobieren?
Das ist die Zeit nach dem Studium. Ich muss sagen, also Rechtsanwalt war für mich eigentlich immer der juristische Traumberuf. Ich habe als Referendar bei einem Rechtsanwalt schon die ganze Zeit gearbeitet und fand das unheimlich spannend. Ja, natürlich bewirbt man sich dann nach dem zweiten Staatsexamen, gerade wenn man da schon zwei Kinder hat, sollte man die auch ernähren können. Ja.
Das war dann, während des Studiums sind Sie Vater geworden?
Ja, vor dem ersten Staatsexamen noch während des Studiums und vor dem zweiten Staatsexamen kam dann unsere Tochter und da macht man sich schon anders Gedanken, ja, wie das Leben so weitergeht und schickt dann auch viele Bewerbungen in die weite Welt. Wie gesagt, das mit der Anwaltskanzlei in Chemnitz, wo ich dann tätig war, das war so Wirtschaftsrecht, genau mein Interessengebiet, war eine sehr spannende Tätigkeit. Nach einem knappen Jahr meldete sich dann aber der Freistaat Thüringen. Sie hätten jetzt die Bewerbung mal alle durchgearbeitet und würden sich mit mir gerne unterhalten.
Wie bitte, nach einem Jahr?
Ja, ich glaube, also so nach 9 Monaten oder so.
Auch nicht schlecht. Ja. Waren Sie damals schon SPD-Mitglied?
Nee, da war ich noch kein SPD-Mitglied.
Da waren Sie noch, also sagen, parteipolitisch nicht gebrandmarkt. Und, genau. Und war das zu der Zeit, eine CDU-Regierung.
Ja.
Ja. Also die haben Sie dann genommen, Sie waren Referent im Innenministerium. Genau. Mussten Sie da Ihre politische Einstellung, dass Sie irgendwie sozialdemokratisch angehaucht sind, verstecken oder spielt das, wenn man Referent ist, keine Rolle?
Also ich glaube, das wird im Allgemeinen überschätzt. Ja, also das wird auch nicht nach Parteibüchern eingestellt. Auch nicht auf Referentenebene.
Nicht auf Referentenebene.
Ja, das
aber ist, da kann
das
doch sicher ein Parteibuch schaden, wenn man jetzt schreibt, ich bin jetzt Mitglied der Grünen und ist da in einem CDU-Ministerium. Also könnte ich mir vorstellen, dass doch eher nach Parteisympathie geht es nur um fachliche.
Also ich habe es wirklich nicht so erlebt. Es ging um fachliche Aspekte und vor dem Hintergrund wurde auch entschieden. Also alles andere wäre falsch, wenn man das behaupten würde.
Wann sind Sie denn dann in die SPD eingetreten?
Das war, jetzt lassen Sie mich kurz überlegen, 2005, glaube ich.
Also doch noch ein junger Sozialdemokrat. Wieso gerade die SPD? Was hat, war das für Sie schon immer politisch interessant oder hätte es auch eine andere Partei sein können, wenn sich das alles anders ergeben hätte?
Also ich finde schon, dass die SPD die interessanteste Partei hier ist. Also aufgrund ihrer Geschichte, die sie hat, ja, ist es schon spannend, auch wie breit sie aufgestellt ist. Die SPD deckt halt sehr, sehr viele Politikbereiche ab. Klar, es ist für Leute wie mich, oder ich sage mal, ich stand zunächst auch in einem Bündnis 90 Die Grünen sehr nahe. Ja. Aber wenn man dann sich fortentwickelt, älter wird, wird man vielleicht auch, oder sagen wir so, verschieben sich vielleicht auch ein bisschen die politischen Interessenschwerpunkte, sodass ich dann letztendlich bei der SPD gelandet bin. Und das ist, also gerade wenn man in so einem Ministerium tätig ist, ist es schon immer die zweite Ebene, die man dann auch mitdenken kann. Ja, wenn man auf der einen Seite seine fachliche Arbeit macht, auf der anderen Seite aber auch eine konkrete politische Ebene noch mit im Hintergrund hat, weitet das doch sehr den Blick.
Also sind Sie ein ökogrüner Sozialdemokrat, um Ihnen mal den Stempel drauf zu drücken, eher so linker Flügel? Oder?
Ja, wissen Sie, ich weiß nicht, wie ich mich hier
einordne. Journalisten wollen immer den Leuten Stempel aufdrücken.
Ja, das
schlimm,
ist
oder?
Mit dem würde ich mich auch gerne entziehen.
Ja,
auf der einen Seite werden Sie feststellen, dass ich vielleicht konservativ bin, in anderen Positionen sehr links stehe, ich fahre am liebsten Fahrrad in der Stadt, bin ich dann grün? Ich weiß es nicht.
Eine große Frage. Was ist schon grün, was ist schon links? Das sind alles so Fragen. Wir wollen ja versuchen, Sie kennenzulernen, einzuordnen, und dann waren Sie bis 2007 Referent im Innenministerium, dann sind Sie Amtsleiter im Ordnungsamt geworden. Das war der Punkt, wo Sie dann nach Erfurt gekommen sind?
Nee, ich bin 2002 nach Erfurt gekommen. Sie schauen ungläubig. Also ich habe mich beim Freistaat Thüringen beworben.
Und haben Sie in Erfurt
dann
gewohnt?
Bin nach Erfurt gezogen, also bin zunächst nach Sonneberg gegangen, also wurde dann Abgeordneter in die Kommunalaufsicht. Das sind ja Staatsbeamte, die Kommunalaufsichten bei den Landratsämtern leiten. Und bin mit meiner Familie dann aus der Dresdner Neustadt, so aus dem Szeneviertel, nach Sonneberg gezogen. Das war schon eine leichte Umstellung.
Also doch so ein ganz alternativer, aus in Dresden Neustadt gewohnt und dann, ja, oh Gott, harter Bruch.
Aber sehr, sehr interessant. Also man glaubt nicht, was man doch so für Perlen auch in diesen kleinen Städten findet.
Ja, sehr
also
interessant, das kann man auch übersetzen als harter Kulturschock.
Es war gut, vom Wohnumfeld ist es natürlich ein Kulturschock, ja, kann man nicht anders sagen. Auf der anderen Seite fanden dort philosophische Cafés statt. Ja. Also es war fantastisch, was dort für eine Kulturszene im Gange war. Landschaftlich ganz hervorragend. Ja. Also ich konnte dort mit meinem Rennrad durch die Gegend fahren. Das war
ach, Sie sind Rennradfahrer. Aber trotzdem
Dresden-Neustadt,
um nochmal zurückzukommen, das ist ja, kann man ja auch die Gentrifizierung feststellen. Ist das schade, was in Dresden-Neustadt passiert? Oder sagen Sie, naja, das ist der Lauf der Dinge. Da kommen halt jetzt die nicht mehr günstig wohnen, sondern die schön wohnen wollen und die Szene noch genießen. Das ist auch ein Problem, was nicht nur Dresden-Neustadt hat?
Also erstmal ist es gut für die Stadt, dass es so ein Szeneviertel gibt. Ja, es wandelt sich alles. Und ich habe also die Dresdner Neustadt noch in den 1990er Jahren erlebt, auch vor der Wende erlebt und habe mitbekommen, zum Glück hatte ich als Matrose dann immer sehr, sehr lange Urlaub, ja, und konnte mich da ewig in der Dresdner Neustadt rumtreiben, wie das alles entstanden ist. Und das war eine fantastische Zeit. Ja, also gerade dieser Umbruch, ja, wo dann Kneipen aufgemacht
Bunte
haben.
Republik Neustadt.
Bunte Republik Neustadt, wo es noch wirklich eine bunte Republik Neustadt war. Und die Entwicklung, das muss man noch nicht mal der Stadt zuschreiben, ja, dass das oder den Leuten, die da hinziehen, dass die jetzt vielleicht mehr Geld mitbringen und sich das Wohnumfeld ändert. Wenn man bei der Bunten Republik Neustadt bleibt, sind dort auch nicht alle Entwicklungen, die von den Akteuren angestoßen wurden, gut gewesen. Also wir hatten damals noch hier unser eigenes Geld eingeführt. Wir hatten, glaube ich, der Sowjetunion den Beitritt angeboten. Es gab eigene Pässe in der Bunten Republik Neustadt die ersten 2 Jahre. Und dann ist das Fest doch sehr gekippt.
Da gab es einen ominösen Radiosender, die da wild gesendet haben. Also ich habe auch nur davon gehört. Ja. Also es mussten,
war eine schöne Zeit gewesen sein.
Ja.
Wirklich eine super Zeit. Und leider ist es dann auch zu gewalttätig geworden. Also dieses Bunte, das ging irgendwann verloren und wurde eigentlich ein Grau-Schwarz. Und das habe ich schon als sehr schmerzlich empfunden.
Bestimmt wegen diesem Radiosender. Naja, also da hat sich jetzt einiges geändert und da kann man nach Dresden-Neustadt schauen und diese Bunte Republik gibt es ja auch
immer noch. Es ist immer noch sehr angenehm. Ja. Also Dresden-Neustadt ist einfach klasse.
Erfurt ist auch klasse, nehme ich an. Also sind Sie wirklich hier angekommen oder sind Sie immer noch im Exil oder ist tatsächlich Erfurt, Thüringen, sowas wie eine Heimat, wie immer man das auch definiert, da sind Sie zu Hause, Ihre Kinder leben hier und Ihre Frau und so weiter, also das ist schon Ihr Zuhause geworden?
Also wir sind hier definitiv zu Hause. Meine Frau hat auch hier gelernt, im Ursulinenkloster noch zu DDR-Zeiten, ja, in einer Zeit, wo sie als Kindergärtnerin dort einen Beruf bei der Kirche gelernt hat, der staatlich nicht anerkannt war. Also insofern sind wir doch schon ein Stück auch nach Hause gekommen. Ja. Und ich hatte auch das Glück, einen Lehrer zu haben, 9., 10. Klasse in ESP, wer das noch kennt, ja, eins dieser so lustigen Fächer, mit denen wir uns da rumgeschlagen haben, der aus Erfurt kam.
Ah, also Einführung in die sozialistische Produktion.
Genau.
ESP. Das, ne, sagt man jetzt nur Dezernent oder beigeordnet? Oder ist es eigentlich egal? Weil Sie sind ja dem Oberbürgermeister beigeordnet, aber sind auch Dezernent. Was wäre rechtlich richtig?
Na, die Thüringer Kommunalordnung spricht von den Beigeordneten. Da ich aber ein Dezernat leite, ist dann Dezernent genauso richtig.
Also ist ja beides richtig. Ja. Ein Dezernent und, genau. und man könnte auch sagen, das sind die Minister oder das ist die Stadtspitze, ist das Kabinett, wie auch immer. Jetzt müssen Sie an den DBOBs, an den Dienstberatungen des Oberbürgermeisters, wöchentlich teilnehmen.
Da nehme ich jetzt schon wöchentlich teil.
Achso, da sind Sie ja.
Weil ich der Leiter des Bereiches Oberbürgermeister.
Natürlich, da sind Sie eh schon dabei. Also da ändert sich ja doch nicht viel.
Ändert sich nichts.
Aber wird sich was in Ihrem Leben ändern, glauben Sie? Die Wahrnehmung, die politische ist eine andere. Sie haben größere Gestaltungsspielräume?
Ja, ich habe natürlich andere Gestaltungsspielräume. Die sind jetzt auch schon da. Ansonsten wird sich auch an einem persönlichen Leben was ändern. Ja, die Abendtermine nehmen logischerweise zu. Ich habe Ausschüsse zu betreuen, was bisher nicht so ist. Also da bin ich nur im Hauptausschuss mit dabei. Stadtratssitzungen werde ich dann von anderer Stelle aus verfolgen. Und ansonsten, also es wird sich was ändern, aber es wird sich schon im Rahmen halten.
Wie hat Ihre Familie reagiert? Und sagen, oh Papa, jetzt bist du noch weniger da. Und Ihre Frau und alles, Familie, Umfeld und Familie, haben die Ihnen zugeraten? Oder mussten Sie die überzeugen, dass Sie es machen dürfen?
Ich habe selbstverständlich gefragt, ja, und habe dort selbstverständlich auch Unterstützung bekommen. Es ist gut, es ist jetzt, kommt drauf an, was man für ein Typ ist. Ja, wenn man die absolute Sicherheit mag, dann bleibt man Berufsbeamter bis zu seinem 67. Lebensjahr, dann wäre das nicht in Frage gekommen. Aber bei mir fanden die Brüche in meinem Leben doch immer relativ schnell vonstatten. Ja, auch die Entscheidung, jetzt aus Sachsen wegzuziehen, nach Thüringen zu gehen, das haben wir auch innerhalb von einer Stunde getroffen. Ja. Und es sind damit eigentlich immer gut gefahren. Es hat den Kindern, glaube ich, auch nicht geschadet. Und insofern bin ich da ganz optimistisch und meine Familie auch, dass wir das zusammen alles schaffen werden.
Wir haben eben über die Gentrifizierung gesprochen in Dresden, Dresden-Neustadt. Wir erleben ja jetzt in Erfurt, dass sich auch ein Szeneviertel oder ein spezielles Viertel rausbildet. Das ist der Erfurter Norden. Da haben wir auf der einen Seite Menschen, die in prekären Verhältnissen leben. Wir haben auch unsanierten Wohnraum. Wir haben auf der anderen Seite aber auch dadurch dort günstigere Mieten. Und es bildet sich eine Subkultur, eine Kultur und ein spezielles Kiez und ein Stadtviertel raus im Norden, wo man noch nicht genau weiß, wo die Reise hingeht. Aber es ist interessant zu beobachten, was da losgeht und was da ist. Haben Sie da auch die Befürchtung, dass das ähnlich wie in Neustadt oder in anderen Stadtgebieten in größeren Städten dann wieder kaputt geht durch Sanierung, dadurch, dass man sagt, oh, das ist ein problematischer Stadtteil, da müssen wir mal Geld reingeben und dadurch im Grunde die Wohnqualität verbessern. Und andere sagen dann, die dort wohnen, die Wohnqualität ist doch gut, es ist doch nochmal irgendwie ein cooles Kiez und da will ich bleiben.
Da gibt es die unterschiedlichsten Gesichtspunkte, ja, die man da im Blick haben sollte. Also zum einen ist es ja nicht so, dass der gesamte Wohnungsbestand der Stadt gehört und die Stadt saniert. Ja, der gehört irgendwelchen Leuten und die können mit ihren Häusern natürlich erstmal machen, was sie wollen. Und ansonsten ist es auf der einen Seite natürlich schön, wenn sich so etwas entwickelt, wenn sich so eine Kultur entwickelt und dort auch Freiräume da sind. Auf der anderen Seite geht das immer mit Spannung einher. Es wohnen ja dann, wenn es ein wirklich schönes, bunt gemischtes Viertel ist, auch die unterschiedlichsten Leute da. Und es muss nicht jeder mit dem Lebensstil des anderen immer einverstanden sein. Und das ist ein Geben und Nehmen. Ja. Also ich habe schon Verständnis dafür, wenn die Bürger sagen, Leute, ab 22, 23 Uhr, wir müssen nächsten Tag arbeiten, möchten wir da mal unsere Ruhe haben. Ja. Und wenn das nicht gewährleistet ist, kommt es dort einfach zu Auseinandersetzungen. Und da ist auch ganz, ganz klar, wer sich dann am Ende durchsetzen wird.
Ich wollte den Punkt nicht ansprechen, jetzt haben Sie es gemacht, Ed Spätzer. Ja. Das ist ja nun immer wieder ein Streitpunkt. Wir wollen Kultur, wir wollen Vielfältigkeit in Erfurt. Und wir wollen auch Dinge, die auf der Straße stattfinden. Und dann gibt es auf der einen Seite die sagen, ich muss arbeiten, ich habe mir eine Wohnung gekauft oder wohne hier und ich habe das Recht auf meiner Seite und habe auch gute Anwälte. Und da setze ich mal die TA-Lärm durch und dann kann eben im Brühlergarten nichts stattfinden oder an anderen Orten. Da muss das eben alles eingehalten werden. Das ist ja mal heikel. Auf der einen Seite will man stadtentwicklungstechnisch eine lebenswerte Stadt. Und lebenswert heißt für viele auch, dass eben auf der Straße, auch was passiert, dass Menschen draußen sind und sich nicht nur zurückziehen und Fernsehen glotzen, sondern dass eben tatsächlich auch Kultur auf den Straßen stattfindet. Auf der anderen Seite gibt es eben Recht und die Leute, die ihr Recht einklagen. Wie werden Sie das handhaben in der Zukunft? Das ist ja immer eine Gratwanderung. Natürlich kann man Recht so oder so auslegen. Man kann es härter anwenden als Stadtverwaltung oder eben versuchen zu vermitteln. Wie ist da Ihre Position?
Also solange man sich noch in der Phase befindet, wo man vermitteln kann, sollte man das auch unbedingt tun. Ja. Es ist ja nicht so, dass das Recht von selbst zuschlägt. Ja. Man braucht dann immer Leute, die das vollziehen. Und es braucht natürlich erstmal Beschwerdeführer. Also wenn es mal an der einen oder anderen Stelle etwas lauter ist und niemand beschwert sich, dann bekommt es auch keiner mit. Alle sind am nächsten Tag glücklich und zufrieden, wenn man das im Vorfeld untereinander vernünftig kommuniziert hat. Wenn das aber nicht so ist, also wenn Belästigung überhand nehmen, und es kommen Leute ins Bürgeramt oder ins Umweltamt und beschweren sich über Lärmbelästigung. Ja, dann guckt man irgendwann mal ins Gesetzbuch und sagt, das und das müssen wir einfach einhalten. Ja, und dann wird so ein Automatismus in Gang gesetzt. Und wenn dort keiner mehr von seiner Position zurückgeht, ja, dann wird es echt schwierig. Dann entscheidet irgendwann ein Gericht. Und dann haben Sie ja schon gesagt, wie das in den meisten Fällen ausgeht. Ja. Ich weiß nicht, ob das unserem Zusammenleben, unserer Kultur gut tut, ja, wenn man das versucht, immer auf dieser Schiene zu lösen.
Also die sich verklagen Kultur ist eigentlich auch keine Kultur des
ist auch nicht lebenswert.
Lebenswerten Miteinanders.
Eigentlich nicht.
Ja, das heißt, Sie müssten dann in der Zukunft möglicherweise auch mal von Ihrem persönlichen Geschmack, von Ihren persönlichen Positionen, das, wie Sie sich zusammenleben, vorstellen, abrücken, weil Sie sich an Recht und Gesetz in Ordnung halten müssen und nicht alles machen können, wie es jetzt Ihnen ganz persönlich passen würde?
Also das trenne ich schon immer sehr klar. Ja? Auf der einen Seite unterhalten wir uns hier über mein persönliches Leben, auf der anderen Seite unterhalten wir uns hier über meine Dienstgeschäfte, über das, was ich als früher als Bürgeramtsleiter zu verantworten habe, was ich zukünftig als Dezernent machen werde. Und es sind halt zwei unterschiedliche Schuhe. Ja.
Also da gibt es natürlich Grenzen, aber es gibt natürlich auch Spielraum. Da sagen Sie, Sie würden das anders machen als Ihr Vorgänger. Was würden Sie zum Beispiel anders machen als Dietrich Hagemann? Der hat das ja auch über viele Jahre gemacht. Sie sind jetzt ein anderer Typ. Wie wird denn Ihr Politikstil sein, gerade was das Thema betrifft? Das ist ja immer wieder ein heikler Streitpunkt, nicht nur zwischen den Generationen, auch zwischen den Vorstellungen, wie eine lebenswerte Stadt zu sein hat. Das fängt bei Verkehrsgeschichten an und hört eben bei Veranstaltungen, bei Kultur auf. Wie wird Ihr Politikstil in der Zukunft sein und wird er sich von Ihrem Vorgänger abgrenzen?
Also mein Politikstil, ja, der wird sich entwickeln. Also wir waren ja schon bei diesem Thema, wo liegt denn jetzt der Schwerpunkt drauf? Auf dem politischen Teil oder auf der sachlichen Arbeit? Und da sehe ich jetzt den Schwerpunkt ganz klar bei der sachlichen Arbeit. Ich hoffe schon, dass ich kommunikativ bleibe, dass ich ansprechbar bleibe, auch für die Anliegen aller Bürgerinnen und Bürger übrigens, ja. Und auf der einen Seite wird es dann vielen zu konservativ sein, auf der anderen Seite werden dann viele vielleicht sagen, oh, was dabei jetzt im Versammlungsrecht passiert oder im Versammlungsbereich passiert, das könnte man auch anders handhaben. Das werden wir sehen. Ja. Ich werde jetzt erstmal ab 1.12. schauen, was so konkret alles gerade anliegt. Und vielleicht können wir uns dann in einem halben Jahr oder in einem Jahr nochmal zusammensetzen.
Auf jeden Fall, denn was nicht nur Medien einfordern, ist ja immer wieder die Transparenz, nachvollziehen zu können, warum welches Amt, welcher Politiker welche Entscheidung getroffen hat. Werden Sie versuchen, transparent zu bleiben und auch zu erklären, was Sie tun? Denn oftmals muss man erklären, da gibt es eben die DDR-Kulturverordnung, gibt es eben die TA-Lärm, da gibt es eben diese Einschränkung, gibt es eben diese Bundesgesetz und da ist nicht die Stadt, die irgendwas entscheidet, sondern ist oftmals komplexer. Werden Sie sich, kann ich Ihnen das Versprechen abbringen, dass Sie uns zumindest erklären, warum, wie, was funktioniert?
Ich werde Ihnen auch die unangenehmen Dinge erklären, selbstverständlich. Ja. Und es ist doch nicht so, dass man für diese ganzen Probleme dann keine Lösungsmöglichkeiten mehr hat. Klar steht eine Stadt quasi, was die Gesetzgebung angeht, am Ende der Nahrungskette. Also wir vollziehen. Ja, die Gesetze machen dann andere. Zu einem großen Teil, wenn es nicht unsere Stadtverordnungen sind, die verantworten wir natürlich selbst.
Gibt es die Kommunalverordnung, gibt es Landesgesetze, Bundesgesetze?
Genau. So, und also wenn es dort möglich ist, über Gemeinde- und Städtebund Gesetzesinitiativen anzustoßen, dann muss man das machen. Ja, aber wie gesagt, das sind die Handlungsspielräume außerhalb des Ermessens sind im rechtlichen Bereich dann doch sehr oder überhaupt nicht da. Man kann sich nur innerhalb seines...
Naja, da gibt es immer wieder Diskussionen, vielleicht können Sie mir das erklären, aber in Weimar wird ja zum Beispiel, was Genehmigung von Nazi-Demos, sage ich jetzt mal vereinfacht, anders umgegangen als Erfurt. Das läuft eine andere Politik, was die Öffnungszeiten, was die Kneipen betrifft. Ja, da wird gesagt, okay, da ist eben irgendwie dann 0 Uhr Schluss und dafür dürfen die beim Zwiebelmarkt dann richtig ihren satten Umsatz machen. Also da hat ja doch jede Stadt ein bisschen anderen Politikstil. Da gibt es dann doch unterschiedliche Gestaltungsspielräume, kann man sich jetzt unterhalten, was besser, was schlechter ist. Aber die Unterschiede kann man doch zum Beispiel, was Weimar und Erfurt betrifft, erkennen. Also ein bisschen Spielraum scheint doch schon da zu sein, oder?
Also innerhalb des Ermessens haben Sie immer Gestaltungsspielraum, das ist richtig. Wenn man jetzt zum Versammlungsrecht kommt, ja, dann muss man ja ganz klar sehen, also Versammlungen werden nicht genehmigt. Die hat unser Verfassungsgeber genehmigt. Das ist Artikel 8 und der ist einfach grundlegend für unsere Gesellschaft. Das ist eines der wichtigsten Grundrechte, die wir haben.
Also zu sagen, ja, die haben die Nazi-Demo genehmigt, ist eigentlich falsch?
Das ist falsch. Ja, es wird nicht genehmigt. Also jeder hat das Recht, sich friedlich ohne Waffen auf öffentlichen Plätzen zu versammeln und seine Meinung kundzutun. Was nicht geht, ist aufgrund politischer Erwägungen in diesem Bereich zu entscheiden. Ja? Da ist auch ganz klar die Grenze gezogen, dort, wo eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu erwarten ist, kann ich mit Auflagen arbeiten und dann kann ich verbieten. Und wenn wir uns zum Beispiel die Kundgebung, die NPD-Kundgebung, 1. Mai 2007, mein erster Arbeitstag in der Stadtverwaltung,
ach, wirklich?
Ja, nochmal vor Augen halten, dort ist es ja genauso gelaufen. Ja. Also dort wurde eine Kundgebung angemeldet von der NPD. Es war eine sehr große, also eine der größten, die wir in den letzten Jahren hatten. Ja. Die wurde auch entsprechend beauflagt. Es waren über 1000 Polizeikräfte hier mindestens im Einsatz und die ist gewalttätig verlaufen, diese Versammlung. Und daraufhin haben wir verboten. Ja, und das hat vor Gericht auch alles gehalten. Und das muss uns allen klar sein. Also wir treffen uns am Ende bei diesen Geschichten immer vor einem Verwaltungsgericht wieder. Und wir sollten alle gemeinsam ein Interesse daran haben, dass man das auf der einen Seite politisch bekämpft und auf der anderen Seite, wenn es zu rechtlichen Auseinandersetzungen kommt, von einem Verwaltungsgericht auch immer obsiegt.
Muss standhalten und da muss man auch clever agieren und im Vorfeld natürlich auch gucken, wo geht was, genau aufpassen. Das ist nicht so einfach. Das ist auf der einen Seite ein politischer Aushandlungsprozess, auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass es juristisch alles standhält.
Genau.
Heikles Thema, das wird uns noch wahrscheinlich die nächsten Wochen und Monate begleiten und darauf, dass Sie uns die Dinge dann erklären, freue ich mich. Ich wünsche Ihnen ein glückliches Händchen für Ihren, ja, der erste Arbeitstag ist am
1.12. 1.12. Ich kann Ihnen nicht sagen, was es für ein Wochentag ist.
Ja, da fangen Sie an und sind dann Beigeordnete für Sicherheit, Ordnung und Recht. Und zu dem Thema werden wir auch sicher noch in den nächsten Wochen und Monaten miteinander sprechen. Danke fürs Gespräch, für Ihre Offenheit. Ihnen alles Gute für die nächsten 6 Jahre, für einen neuen Job und einen schönen Tag.
Dankeschön.
Noch. Tschüss.